Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendereihe Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Unser Thema heute, unser Leben voller Wunder, trotz schwerer Diagnose. Es begrüßt Sie ganz herzlich Katja Karif. Es ist heutzutage gar nicht mehr so einfach, ein Kind zu bekommen, so wie es ist. Heerscharen von Ärzten empfehlen einem sehr energisch Untersuchungen am ungeborenen Kind, um auch alle eventuellen Krankheiten auszuschließen. Wird eine Behinderung oder Krankheit diagnostiziert, ist es für viele Ärzte selbstverständlich, dass die Schwangerschaft unterbrochen wird. Man braucht schon echtes Stehvermögen, um sich doch für sein Kind zu entscheiden. Und dann kommen vielleicht auch doch Zweifel. Wie wird mein Kind mit seinem Leben fertig? Wie werde ich damit klarkommen, wenn mein Kind schwer krank ist? Haben wir vielleicht doch einen Fehler gemacht? Unser Leben voller Wunder. Als Gesprächsgäste begrüße ich ganz herzlich das Ehepaar Dorothea und Lothar Dehn, die sich beide für den Lebensschutz einsetzen und gemeinsam 7 Kinder haben. Grüß Gott!
Hallo!
Hallo!
Hallo! Schön, dass Sie da sind. Für welche Lebensschutzorganisation engagieren Sie sich denn?
Ja, wir sind engagiert bei Caleb e.V. Das ist eine Lebensschutzorganisation, die sich nach der Wende vor allen Dingen im Osten gegründet hat für diese Arbeit, die hier ja so sonst vor der Wende nicht möglich war. Wir haben verschiedene Mitglieder im Lande, Regionalgruppen 36, und Caleb steht für kooperative Arbeit, Leben ehrfürchtig bewahren.
Wir werden darauf natürlich später noch ein wenig ausführlicher eingehen, wenn wir auch zu sprechen kommen, was kann man denn eigentlich tun, um Leben wirklich zu schützen, und was kann man tun, um die Wunder auch in seinem eigenen Leben vielleicht besser wahrzunehmen. Ja, Herr und Frau Dehn, Sie haben 7 Kinder, die sind in einem langen Abstand voneinander geboren worden. Sie haben sich also ganz oft für Ihre Kinder einfach entschieden, oder Gott hat Ihnen viele Kinder geschenkt. Das Thema heute, unser Leben voller Wunder trotz schwerer Diagnose. Was hat das denn mit Ihrem Leben zu tun?
Also mein Vati erkrankte schon 1977 an Krebs plötzlich. Und verstarb dann auch, und mein Bruder kurz darauf, der war ja dann erst 7, musste auch in der Charité behandelt werden. Und so waren wir dann immer schon hoch, was ist jetzt in unserer Familie hier irgendwas los? Damals war es aber noch nicht bekannt, und wie wir auch, wir heiraten, war davon noch, sage ich mal, jetzt gar nichts zu spüren weiter, aber im Jahre 98 dann, wie wir also schon 4 Kinder hatten, wurde dann plötzlich, also wurde Blut in der Charité abgenommen und ein Gendefekt bei mir entdeckt, und das nennt sich MEN1, Multiple Endokrine Neoplasie Typ 1. Und dann wussten wir plötzlich, hups, jetzt ist bei uns hier was in der Familie drinne. Und danach wurden dann natürlich auch jetzt, oder wurde jetzt dann auch geguckt, haben die Kinder das auch. Und da sind 2 unserer Kinder jetzt durchgecheckt worden schon. Und der eine hat's und der andere hat's nicht. Und bei den anderen lassen wir uns jetzt noch etwas Zeit, also weil das tritt ja später dann auf, wo es dann relevant ist, wo man was machen sollte. Und so war das schon sehr ja, überraschend für uns, wo man ganz jung und fröhlich ins Leben schlittert und heiratet und Kinder sich wünschte, viele, und plötzlich sowas dann dazwischen kommt. Zumal das ja bei mir dann so richtig heftig auch noch erst 2002 mit so einer negativen Botschaft dann kam, dass da plötzlich eine Metastase festgestellt worden ist.
Frau Dehn, ich muss ganz kurz unterbrechen,
ja?
Weil ich erstmal noch fragen möchte, genau, um was für eine Krankheit handelt es sich eigentlich? Sie haben jetzt gerade ein Fremdwort benutzt, aber natürlich, unsere Hörerinnen und Hörer haben davon vielleicht noch nie gehört. Können Sie erstmal beschreiben, um welche Erbkrankheit es sich da handelt?
Aus dem Wort Multiple Endokrine Neoplasie geht hervor, es sind viele Organe betroffen vom endokrinen System. Dazu gehört eben die Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse im Kopf, dann die Bauchspeicheldrüse ist vielen bekannt, die Nebennierenrinde, dann gehört dazu die Nebenschilddrüsen. Das sind alles Organe, wo Tumore auftreten können, die eine ganze Weile gutartig sind, aber eben auch leider irgendwann mal bösartig werden können. Und so war es eben damals, sage ich mal, bei meinem Vater schon. Damals war das ja alles noch gar nicht in der Medizin weiter bekannt, dass ja auch die, also gar nicht weiter untersucht worden sind und er deshalb, also die Diagnose eben hinterher hatte, an der er auch verstarb, Krebs. Und heute wiederum kann man vieles durch ständiges Durchchecken, also mit einem Ultraschall angefangen, mit einem MRT und CT, immer wieder diese Tumore aufspüren. Und dann werden die operativ entfernt. Da ist, sage ich mal, jetzt ein großer Segen der Medizin für uns, dass die schon so weit sind heute.
Sie hatten gerade erzählt, Sie sind frisch und fröhlich ins Leben gestartet, haben sich viele Kinder gewünscht und dann kam diese Diagnose, wo dann 2002, sagten Sie, bei Ihnen die Krankheit irgendwie richtig heftig zur Sache kam.
Das Interessante war sogar, also wir haben 89 geheiratet und schon ein halbes Jahr später, also unser Jonathan war dann, kam 9 Monate später und nach dessen Geburt, ein halbes Jahr später, hatte ich die erste Operation, eine Gyn-OP, was aber, sage ich mal, jetzt nicht typisch für diese Erkrankung ist, aber ich hatte sie trotzdem, weil er ein Myom war und musste mich dann dieser OP unterziehen und weil der andere Eierstock auch nicht, also Eileiter auch nicht richtig in Ordnung war, haben wir damals schon das erste Mal erfahren, dass der Chefarzt sagte, Frau Dehn, seien Sie froh, Sie haben jetzt ein Kind, mehr werden jetzt höchstwahrscheinlich nicht kommen. Und prompt 1992, dann hatte ich auch Examen fertig gemacht und alles, ging ich dann also hin und sagte, gucken Sie mal hier, ich bin schwanger. Und dann kam er mir entgegen und sagte, Frau Dehn, Sie können doch gar nicht schwanger sein. Und das stellte sich dann mal raus, wirklich, ich bin schwanger. Und dann kam unser Nathanael. Also das war unser allererstes Wunder, was wir so richtig erlebt hatten, auch in der, schon früh in unserem Ehe, dass also Gott da schon total eingegriffen hat, wo eigentlich die Mediziner gesagt haben, es geht nicht. Und dann ging es eben wirklich weiter. 1998 hatte ich ja dann, wie gesagt, den Befund von der Charité, dass ich diesen Gendefekt habe. Und die hatten mich dann zweimal operiert, einmal an der Nebenschilddrüse, die wurde entfernt, und auch am Kopf, die Hypophyse. Und die Hypophyse ist ja ein ganz wichtiges Organ, auch wiederum, was steuert eben die ganze Hormonentwicklung und dass so ein Kind dann überhaupt entsteht. Und da sagte auch der Professor damals, der hatte selber auch 4 Kinder, auch seien Sie doch froh, Sie haben auch 4 Kinder, ist alles in Ordnung doch. Und waren wir auch, weil wir einfach glücklich waren über die wir hatten. Aber so wie das eben so Gold wollte, 2000, kam unser 5. Junge, das war der Konstantin dann. Ja, und dann folgte natürlich 2002 für mich das, wo ich dann also wirklich, also was uns den Boden so ein bisschen fast weggezogen hatte oder an den Füßen, dass in der Leber eine Metastase entdeckt worden ist. In der Bauchspeicheldrüse war auch ein Tumor zu sehen und das war dann schon richtig heftig. Und die wurde aber auch, wie gesagt, entfernt und ich hatte ganz liebe Leute auch in der Charité, die sich ja total lieb um uns gekümmert haben. Und für uns war eigentlich bis dahin auch, wo wir gesagt haben, oh, wir haben wunderbar 5 Kinder. Aber irgendwie wollte Gott noch mehr. Und 2004 kam dann 3 Tage vor Weihnachten unser erstes Mädchen, die Anna Letizia. Und wir sind weiterhin natürlich auch in Behandlung. Und ja, und 2008 kam dann Marie Elisabeth noch dazu.
Also 7 Kinder insgesamt, weit mehr als die meisten anderen Menschen haben oder auch geschenkt bekommen. Es gibt vielleicht sogar viele Leute oder mehrere Menschen, die sich doch viele Kinder wünschen und aus den unterschiedlichsten Gründen das dann nicht realisiert wird, sage ich mal. Wie sieht denn das Leben mit Ihrer Krankheit aus und auch das Leben Ihrer Kinder?
Also wir müssen alle Vierteljahre immer in die Charité zu einer Untersuchung. Das betrifft ja jetzt auch unseren großen Sohn, bei dem wir das ja jetzt auch festgestellt haben. Und das ist natürlich schon ein bisschen immer anstrengend. Also dass man weiß, man hat jetzt wieder eine CT-Untersuchung oder ein MRT, Ultraschall. Die Blutentnahmen sind regelmäßig. Und jedes Mal steht man ja davor und wartet auf diese Ergebnisse und betet innerlich immer bloß, oh bitte, lieber Vater, lass, dass die Werte alle gut sind und nicht, dass es irgendeine Reaktion hervorruft, also dass irgendwas wieder gemacht werden muss. Das ist schon so im Hinterkopf immer. Man lebt, also deshalb, gerade wenn diese Untersuchungen wieder anstehen und bei unserem großen Sohn war es ja auch dieses Jahr jetzt so, dass er die erste Operation auch hatte an den Nebenschilddrüsen und war dann mit im Virchow-Krankenhaus dann in Behandlung. Also das prägt schon so ein bisschen den Terminkalender, sagen wir mal so. Das Gute ist, dass diese Krankheit aber sonst vom Körper her, also wir machen ja draus auch jetzt kein großes Tramburium. Wir leben ganz normal und leben so wie Gott uns ihn schenkt jeden Tag und sagen, das ist eben so eine Grunderkrankung, die haben wir. Aber danach geht's frisch, fröhlich weiter und lassen uns davon auch jetzt nicht jeden Tag runterziehen oder so. Weil wir es auch so, sage ich mal, zum Glück nicht spüren, wie zum Beispiel jemand, der im Rollstuhl sitzt und dann jeden Tag doch an seine Grenzen stößt immer wieder. Das geht uns da besser. Natürlich heißt es an mancher Stelle schon eingeschränkter zu leben. Also wenn man eben weiß, immer, dass was kommen kann.
Wie haben denn die Ärzte oder beziehungsweise das medizinische Umfeld darauf reagiert, dass sie so viele Kinder geboren haben?
Das Interessante ist, dass wirklich gerade was von den Ärzten her kam, immer so, huch, da ist ja schon wieder ein Kind, ne, und wunderbar. Und also die sind damit ganz locker umgegangen und haben uns auch nie gesagt, also jetzt ist Schluss vor denen und denken sie an sich und denken sie an ihren Körper und an die Kinder, die sie haben. Das ist total interessant. Also die, ich habe mehr Negativbemerkungen bekommen eigentlich im Umkreis, wo man wohnt und lebt, dass die einen so ein bisschen manchmal dahingeschubst haben, fast zum schlechtes Gewissen oder so. Wie kann man das denn jetzt verantworten, noch mal schwanger zu werden, noch ein Kind in die Welt zu setzen? Und da fand ich die Ärzte, muss ich sagen, ganz lieb und sie haben also uns da ja nie den Mut genommen, sondern eher im Gegenteil gesagt, es ist ja ein Wunder, dass jetzt wieder eins kommt.
Als Mann bin ich ja nicht ganz so betroffen wie meine liebe Frau und unser großer Sohn, aber das als Krankenpfleger darf man auch dabei sein bei den vielen Sachen. Und da haben wir auch immer, oder habe ich auch immer so gedacht, na mal sehen, wann jetzt ein Arzt sagt, so jetzt ist Schluss, jetzt hören Sie mal auf mit Kindern. Aber dieser Satz kam nie. Und das war für mich sehr bewegend. Wir hätten uns vielleicht auch nicht unbedingt das verbieten lassen, eventuell so zu leben, dass Kinder entstehen können. Aber es wurde nie so gesagt. Und das Interessante war, ich glaube, nach unserem vierten, dass der eine Arzt sagte, ich glaube, dass die Kinder sind das Beste, was ihnen haben passieren können. Denn der Körper hat sich ums Kinderkriegen gekümmert und hatte keine Zeit für Tumore. Ja.
Ja, das ist eine schöne Sicht. Nun ist es ja so, das kann man ja schon auch beinahe als Wunder bezeichnen, dass Sie da so viel Unterstützung erfahren haben. Denn ganz viele Menschen, die Kinder erwarten, die eventuell Erbkrankheiten in sich tragen, werden ja doch auch sehr unter Druck gesetzt. Und es ist ja gar nicht mehr so selbstverständlich, dass man da Unterstützung erfährt. Können Sie da aus Ihrer Lebensrechtsarbeit eventuell berichten? Gibt es Menschen, die sich an Sie wenden und diese Probleme haben, die eben mit einem schlechten Gewissen zu kämpfen haben oder da von ihrer Umwelt sozusagen schief angeschaut werden, weil man sagt, mein Gott, Sie sind doch krank, Sie wissen das doch und jetzt wollen Sie das auch noch weitergeben, das ist aber ganz schön verantwortungslos.
Ja, also da gibt es ganz verschiedene Berichte. Also in unserer ganz persönlichen Umgebung ist es zweimal passiert hier in Lobetal im Krankenhaus, wo eine junge Frau auch mit einer Erkrankung, einer Epilepsie gesagt bekommen hatte, mit so vielen Medikamenten darf man, lassen Sie lieber das Kind, tragen Sie das nicht aus. Und die hat sich eigentlich aber so dolle gefreut und war da dolle in einer Gewissenskonflikt. Und ist schon hingeschickt worden zur Klinik und hat am letzten Moment dann noch, als sie so voller Sorge am Telefon mit mir redete, wo ich gesagt habe, es ist immer noch ihre Entscheidung, dass ihr Recht als Mutter ist höher als alles, was um ihn herum gesagt wird, die in letzter Minute sich dennoch gesagt hat, ich möchte doch mein Kind bekommen und Gott sei Dank, das hat man nie vorher in der Hand, aber jedenfalls dieses Kind kam gesund zur Welt und hat dieses ganze Leben von dieser Frau neue Bahnen gebracht mit Verantwortung für das Kind. Und sie kam dann ein paar Jahre später nach Lobetal und man konnte sich freuen an dem Kind und das, was das Kind bewirkt hat. Aber viele, viele Frauen halten den Druck auch nicht auf. Auch meine Cousine, die hat sich so ein zweites Kind gewünscht gehabt und dann hat man ihr plötzlich gesagt, Sie sind jetzt schon über 40 und das Risiko, ein behindertes Kind zu bekommen, wäre 1 zu 250. Und da hat sie gesagt, was bedeutet denn das? Naja, sagte er, 1 zu 100 wäre besser, und hat die Frau so irritiert, dass sie im Prinzip bei 1 zu 250, 1 zu 500 wäre besser, dass sie eventuell ein behindertes Kind kriegen könnte. Und sie war auch drauf und dran, weil alle gesagt haben, du kannst doch einfach kein behindertes Kind jetzt noch kriegen, auch ihr Kind nicht zu kriegen. Und die hatte uns dann angerufen und in der letzten Minute sich dann doch fürs Kind entschieden, und es war dann gesund. Also wir hören das ganz oft. Und die Rahel-Arbeit, die Frauen nach Abtreibung, die sich dort in dieser Arbeit zusammengeschlossen haben, da können viele davon berichten, dass sie eigentlich gedrängt worden sind zur Abtreibung, und auch gerade durch diese Diagnosen.
Diese Sicht auf Krankheit oder diese Sicht auf Einschränkung, Behinderung, gerade was das ungeborene Leben angeht, für Sie als Lebensschützer, wie bewerten Sie das, dass unsere Gesellschaft behindertes Leben so ablehnt?
Also wir sehen das mit ganz großer Angst entgegen, gerade weil wir auch hier in einer Behinderteneinrichtung arbeiten und leben. Und könne man nur wieder ganz doll darauf hinweisen, dass diese Menschen sowas von wertvoll in unserer Gesellschaft auch sind. Und mir ist es auch letztens wieder begegnet mit einer Frau, die ganz erbost war. Im Prinzip, wie kann man denn jetzt hier so arbeiten, und die Kinder, wie traurig doch in so eine Behinderung ist oder so. Und dann sagte ich überhaupt bloß, und was machen Sie jetzt mit den Kindern, oder wenn auch eins von meinen Kindern, die im Moment ja gesund sind, über die Straße rennt und dann plötzlich behindert ist? Naja, das ist ja was ganz anderes. Und ich finde das schon sehr traurig, dass Menschen überhaupt von vornherein gleich sagen, also wenn das Kind eben behindert ist, gehört es eben nicht, dass man ihm das Lebensrecht hier abspricht, gehört nicht mit in die Gesellschaft integriert. Und das sind Tendenzen, die machen mich auch ganz hellhörig, natürlich, weil wir es in der eigenen Verwandtschaft oder jetzt in der Familie ja drin haben. Und ich bin gespannt. Wir wohnen jetzt ja als Familie noch nicht, oder ich wurde nicht in der Schwangerschaft durchgetestet, ob dieses Kind schon jetzt so eine Behinderung hätte. Ich bin aber gespannt, ob man in 20, 30 Jahren nicht von Krankenkassen her auch sagt, also wissen Sie, bei Ihnen ist das Gen schon in der Familie drin. Ihre Söhne und dann später oder Töchter oder so, wollen wir mal vorher gleich durchchecken. Einfach weil dieser Kostenfaktor ja eventuell da sein könnte dann für die Krankenkassen. Das sind Entwicklungen, die können wir nur total ablehnen und sagen, passt auf, was da in unserer Gesellschaft passiert. Und mir passiert es immer wieder auch hier in Lobetal, dass ich sage, dass die Menschen, die mit einer Behinderung hier leben oder so, die sind so fröhlich. Und wie viele Menschen, die eigentlich gesund sind, laufen mit so traurigen Gesichtern rum und sind frustriert. Und wenn man sich die Statistik anguckt von Menschen, die sich jährlich auch das Leben nehmen, die waren nicht behindert, aber sie haben das Leben nicht gepackt. Und unsere Leute hier mit Down-Syndrom und so, die sind fröhlich und gehen jeden Tag fröhlich auch zur Arbeit. Also ich finde, also da das Leben in Frage zu stellen, das gehört uns einfach nicht. Und da bin ich froh, dass wir als Christen von vornherein wirklich sagen, Gott hat alles, was er ein Leben schenkt, das ist ein Geschenk. Und er hat mit jedem Leben etwas vor.
Familie Dehn, wie sehen Sie denn das, dass Sie jetzt dieses Gen sozusagen in Ihrer Familie haben? Was möchte Gott Ihnen damit sagen? Es gibt ja in der Bibel verschiedene Stellen, die das Thema Behinderung tatsächlich auch ansprechen. Einmal wird gesagt bei dem Blinden, oh ja, er ist blind, weil er gesündigt hat, oder sein Vater. Und wo Jesus sagt, nein, niemand hat gesündigt, sondern Gott soll verherrlicht werden. Und dieser Mann wurde ja meines Erachtens aber auch geheilt. Nun werden ja die wenigsten, oder was heißt die wenigsten, nun werden ja wenige wirklich geheilt. Die meisten Menschen leben ihr Leben lang mit ihren schweren Behinderungen und Krankheiten. Was meinen Sie, ist da der Plan Gottes?
Also, das gibt ja noch einen ganz besonderen Menschen in der Bibel, der Apostel Paulus, der von Jesus erzählt hat. Und von dem wissen wir, dass er einen Pfahl im Fleisch hat, so hat es Martin Luther geschrieben, also ein Problem in seinem Leben, was ganz deutlich auf eine Krankheit, man weiß es nicht genau, welche es ist, hindeutet. Auf jeden Fall war es ein schweres Problem, und der hat Gott ein paar Mal darum gebeten, ihn davon zu befreien. Und Gott hat es nicht getan. Er ist wahrscheinlich mit dieser Krankheit gestorben. Aber Gott hat ihm in dem Moment ein Wort in sein Herz gegeben und für sein Leben als Motto gegeben. Und zwar, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Und ich glaube, dass das viel, nicht viel größer, aber mindestens genauso ein großes Wunder ist, wenn wir mit unserem Leben, mit den Grenzen, Behinderungen, Einschränkungen, Sorgen, wenn wir trotz dieser ganzen Dinge das Vertrauen auf Gott nicht verlieren brauchen, dass wir unsere Hoffnung, unsere zeitliche und die ewige zusammen bei ihm haben, dass wir bei ihm getrost sein können. Und ich kann nur allen sagen, wie dankbar ich bin, dass wir als Christen geheiratet haben, dass wir vor diesen Operationen gemeinsam beten konnten, dass wir wirklich erlebt haben, dass Gott uns ruhig gemacht hat und getrost. Und wir wussten ja gar nicht, was uns alles erwartet, beziehungsweise ich habe, als die eine Operation an der Nebenschilddrüse war, hat mir oder uns der Arzt gesagt, dass sie müssen damit rechnen, dass sie nicht mehr sprechen können, weil die Stimmbänder betroffen werden können. Und da habe ich gedacht, was passiert, wenn eine Mutter von vier Kindern damals nicht mehr ihr Hauptinstrument nicht mehr benutzen kann? Also das ging alles drunter und drüber in meinen Gedanken. Und wenn man dann zusammen zum Frieden kommen kann und beten kann und wirklich Gott seine Zukunft hinlegen kann, dann finde ich das eines der stärksten Wunder überhaupt. Und es ist nicht dieses großartige, Gott muss immer heilen oder nur die Gesunden leben nach Gottes Plan oder so. Da gibt es ganz verschiedene Strömungen, auch die uns auch hier und da zu schaffen gemacht haben als Familie. Dieses Wissen, dass Gott mit allem, was er uns schickt, etwas vorhat. Und dass, wenn wir seinen Willen tun wollen, wir müssen natürlich auch danach fragen. Und das ist auch nicht immer leicht, mitten im Alltag immer nach Gottes Willen zu fragen. Aber das wollen wir gerne tun. Und dann darf man ganz getrost durchs Leben gehen.
Sie haben, glaube ich, was angesprochen, was auch nochmal ganz wichtig ist, nämlich, dass es auch unter uns Christen Strömungen gibt, gerade unter, Menschen, die sich für besonders gläubig oder fromm halten, wo dann häufiger kommt, ja Mensch, dann müsst ihr aber ein bisschen mehr beten, oder wenn ihr wirklich ohne Sünde seid oder gläubig seid, dann wird Gott euch heilen. Was sagen Sie diesen Menschen?
Genau, das ist uns also auch passiert, dass man wirklich gefragt hat, also wie kann man jetzt mit solcher Diagnose oder so, da muss doch was sein. Und da kann man dann wirklich immer nur sagen, wenn Gott es zugelassen hat, dann hat er auch wirklich was damit vor. Und eins ist wirklich, also was wir selber erleben, man lebt doch in dem Augenblick auch wirklich viel bewusster. Jedenfalls geht es uns so, dass wenn man plötzlich jung ist, verheiratet ist, so viele Kinder hat und plötzlich ist das Leben, da ist eine Diagnose und auch damals die Ärzte, weil es mir wirklich ganz schlecht auch ging, wenn man gesagt bekommt, wir wissen nicht, ob ihre Frau Weihnachten noch mit ihnen zusammen zum Fest da sitzen wird und so, dann ist das schon wirklich der absolute Hammer. Und trotzdem, wenn man einfach weiß, sich in Gottes Händen geborgen und dass selbst wenn es passiert wäre, man sagen konnte, auch damit hat Gott was vor. Denn damals, wir haben es ja als Kinder, also ich habe es als Kind erlebt ja mit meinem Bruder, wie mein Vati gestorben ist. Und das war ja für uns damals, also mein Bruder war 7, ist gerade zur Schule gekommen, ich war 8 in der 2. Klasse. Meine Mutti stand mit einem noch nicht, also einem halbfertigen Haus da, musste das alleine weiterbauen zu DDR-Zeiten, wo man ganz schlecht an Baumaterial herangekommen ist. Dann noch arbeiten nebenbei, denn mein Bruder mit dieser Erkrankung, also ich bewundere meine Mutti immer total, wie sie diese Situation geschafft hat damals. Und sie ist nicht verzweifelt. Sie hat einfach gesagt, wenn das Gottes Plan war, dass so früh mein Mann auch sterben musste, dann hat er was damit vor. Und eins kann ich heute sagen, ich hätte niemals damals als Krankenschwester an vielen Betten so stehen können und begleiten können, Sterbende, hätte ich nicht damals das miterlebt, wie mein Vati gestorben ist. Das sind also alles, was man im Leben durchmacht, denke ich, hat einen Sinn. Und wenn man die noch nicht gleich erkennt, das sind, manchmal versuche ich auch das Leuten so zu erklären wie Puzzleteile. Wir sehen immer nur dieses kleine Puzzleteil und nur Gott allein sieht dieses ganze fertige Bild. Und wenn wir über ein Puzzleteil uns schon aufregen, wie soll er dann das ganze Bild fertig bekommen mit uns? Und so dürfen wir auch als Familie immer wieder erleben, dass wenn wir zu diesem Puzzleteil Ja sagen, zu jedem Kind Ja sagen, zu jeder Krankheit, zu jedem ja, auch Schläge, die einem immer wieder so mitmenschlich manchmal auch passieren, aber Gott hat damit was vor, auch wenn es nicht unsere Wünsche sind, aber er weiß, und es sind Aufgaben, wenn wir daran wachsen, es ist ein Wachsen zu ihm hin, und wir leben ja in diesem Leben ja nicht, es ist ja nicht das Letzte, wir haben, und was für uns hinter, nach dem Tod bevorsteht, wo wir irgendwo sagen, das ist ja hier nur eine Durchgangsstation, und dessen sind wir uns bewusst, und wo wir sagen können, wenn er das gewollt hat, dann hat er damit was vor und wollen das gerne annehmen auch. Ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Leben voller Wunder trotz schwerer Diagnose ist das Thema unserer heutigen Sendung. An dieser Stelle hören wir ein wenig Musik. Radio Horeb hier mit der Sendereihe Lebenshilfe. Unser Thema heute, unser Leben voller Wunder trotz schwerer Diagnose. Mein Name ist Katja Karif und als Gesprächsgäste begrüße ich noch einmal das Ehepaar Dorothea und Lothar Dehn, die sich beide für den Lebensschutz engagieren und gemeinsam 7 Kinder haben. Familie Dehn, jetzt möchte ich Sie doch bitten, vielleicht noch ein ganz wenig aus Ihrem Leben zu erzählen. Das Leben voller Wunder. Sie haben gesagt, das erste Wunder war eigentlich die Geburt Ihres Sohnes, nachdem man Ihnen prognostiziert hat, dass Sie keine weiteren Kinder mehr bekommen können. Möchten Sie noch ein paar weitere Erlebnisse erzählen, die Sie in Ihrem Glauben gestärkt haben?
Also wie gesagt, die Kinder sind absolutes Wunder nach den Operationen ja immer wieder gewesen. Selbst wie gesagt auch nach der Metastase, dass da noch unsere, vor allen Dingen jetzt dann die Mädchen kamen, womit ja absolut keiner mehr gerechnet hat, wenn man 5 Jungs hat. Aber wir durften auch zu Wunder erfahren. Also ein Wunder war schon, dass zum Beispiel wir festgestellt haben, wie wir in der Verlobungszeit waren, dass damals der Opa von meinem Mann war Prediger in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Und wie wir über das Erzählen so rausbekommen haben, mein Vati lebte ja zu der Zeit nicht mehr, wie wir uns kennenlernten. Aber wir wussten dann, dass mein Vati damals bei den Evangelisationen, die der Opa eben gehalten hatte von meinem Mann schon damals, mit, also die kannten sich, da ist mein Vati hingegangen. Und das ist für mich so, dass Gott wirklich so Wege führt, die ja vor Jahren, da wie gesagt, da waren uns beide ja noch gar nicht zu denken, und da hat Gott die beiden Menschen schon zusammengestellt. Und da gibt es so viele Begegnungen bis dahin, dass wir, wie wir uns kennengelernt haben, beide dieses Paulus-Oratorium von Siegfried Fietz, das hat uns eigentlich so richtig zusammengebracht. Das war damals für mich ein Musical, was mich total bewegt hat. Und wie Lothar das mir erzählte, da wusste ich gleich, uff, wenn der das auch toll findet, das ist ja super. Und im Leben dann kam noch so, auch die, wie wir uns entschieden hatten dann, dass Lothar seinen Beruf als Krankenpfleger, was ja für uns als Vollstelle und für die Familie als Versorgung total prima war. Und dann hieß es, dass das Krankenhaus aus Lobetal wegzieht nach Bernau, und wie es dann weitergehen wird, ob er mitgeht oder ob er hier bleibt. Und diese Entscheidung, dass er dann Gemeindepädagoge geworden ist, wo wir uns ja eigentlich dann in dem Augenblick als halbe Stelle verschlechtert haben, auch da erlebten wir Wunder. Aber das kann er vielleicht selber erzählen.
Ja, das war so, das Krankenhaus mit der Epilepsieklinik, die hier in Lobetal war, die zog aus in den Nachbarort, in die Kreisstadt nach Bernau. Und eins war mir immer klar, ich wollte neben Krankenpfleger da sein, war das hier in Lobetal gut möglich, dass man auch Andachten mit den Patienten selber machte als Pfleger. Und das sollte dann neu werden in diesem neuen Krankenhaus mit einem anderen Konzept, mit einem Theologen, der für Andachten zuständig war. Und da war ich schon innerlich so, dass ich gedacht habe, ist das dann noch mein Platz? Ich habe so beides in meinem Herzen, also Menschen zu helfen, aber auch von Gott weiter zu erzählen. Und dann kam in diese Zeit ein Phänomen, das Sie vielleicht kennen, wenn ein Kind vermisst wird, dann gibt es große Suchaktionen, und über Lobetal flogen die Tornados mit Wärmebildkamera, um ein Mädchen zu finden. Und leider hat man es nach vielen Wochen erst nur tot geborgen. Und das hat mich einfach nicht losgelassen, wo ich gedacht habe, wenn die Kinder doch wüssten, egal was im Leben kommt, es gibt ein Leben nach dem Tod, es gibt einen guten Hirten, der ihnen bei ihnen ist. Und das hat mich also nicht losgelassen, und ich sollte einen Kindergottesdienst einmal vertreten, und das habe ich dann gern getan, und dann kam so ein kleines Mädchen auf mich zu und bedankte sich, weil es so schön war, und da ging es mir durchs Herz, habe ich gedacht, das könntest du immer machen, und habe dann dolle nach Gott gefragt, nach einem Wink, weil ich nicht wusste, wenn ich jetzt einen völlig neuen Lebensweg, ich war ja noch kein Pädagoge, anfange, ich muss eine Ausbildung anfangen mit 3 Kindern oder so waren wir, mit 4 schon als Familie, und hätte nur eine halbe Stelle in der Kirchengemeinde für die Pädagogik gekriegt. Und dann habe ich bei Caleb auch noch mit angefangen, das zu helfen in der Öffentlichkeitsarbeit, und war mir eigentlich klar mit 2 halben Stellen und einer Ausbildung, dass es fast nicht geht. Und da habe ich doll gesagt, Gott, soll das so sein? Und da habe ich mich beworben an einer Ausbildungsstelle in Brandenburg, und die einzige, die hier berufsbegleitend eine Gemeindepädagogik-Ausbildung macht. Und da sagte der Ausbildungsleiter, Sie sind schon richtig hier. Am Anfang des Jahres habe ich da angerufen. Nur das Problem ist, wir können unseren Kurs nur aufmachen, wenn wir mindestens 7 Leute sind. Und momentan sind Sie der 3. Und dann, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ach, das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, und hatte jetzt einen guten Grund zu beten und sagen, Gott, wenn du es willst, dass ich die mache, dann kannst du den Kurs voll kriegen lassen. Und wenn nicht, dann weiß ich, dann soll es nicht sein. Weil ich habe wirklich im Vorfeld nicht gewusst, was es alles für unsere Familie bedeuten wird, wenn ich so eine Ausbildung noch mache. Na, jedenfalls passierte monatelang nichts, und ich dachte schon, der Kurs wird nicht voll werden. Da kriege ich eine Woche vor Ablauf des Stichtages für diese Anmeldung, für diese Ausbildung, ruft der Ausbildungsleiter an und sagt, Herr Dehn, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Eine Woche vorher sind plötzlich 13 Anmeldungen angekommen, und der Kurs wird stattfinden. Und da war ich, dann habe ich gesagt, Halleluja, klar, danke Gott. Das war ein deutliches Zeichen, jetzt soll ich diese Ausbildung machen. Und inzwischen habe ich das nicht einen Tag bereut, obwohl ich gerne Krankenpfleger war, 15 Jahre lang. Aber die Arbeit mit den Kindern hier am Ort und auch bei Caleb hat viel auch meinem Leben noch mehr entsprochen, von Gottes Liebe weiterzusagen. Und das und ich habe dadurch auch jetzt noch Möglichkeiten, mit meiner Frau und der Familie zu den Arztterminen zu fahren, die ich als Krankenpfleger so nicht immer gehabt hätte. Und deswegen bin ich auch trotzdem dankbar, dass Gott manches jetzt so geführt hat für uns.
Familie Dehn, Sie engagieren sich ja sehr stark im Lebensschutz, haben Sie eingangs auch erwähnt. Wie sieht denn Ihre Arbeit für Caleb aus?
Also ich arbeite ja im Vorstand mit dem Vorsitzenden von Caleb. Und da ist einmal dieses Frontfrau-Sein ja sehr gefragt und Vorstandssitzungen und diese ganzen organisatorischen Dinge mit auch beschließen und sich verantwortlich dafür fühlen, was mir sehr viel Spaß macht. Im Alltäglichen ist es für mich aber noch viel, viel wichtiger, dass wir einfach mit unserem Leben als Vorbild sind und anderen Mut machen können. Und dass wir also auch ganz praktisch versuchen, immer zu helfen. Also wir organisieren hier in Lobetal schon seit Jahren 2 große Babytrödel und haben dadurch ganz viele Kontakte eben zu jungen Familien bekommen. Und die dann immer wieder sagen, ach na, wenn sie das geschafft haben, dann schaffe ich das auch. Und das, finde ich, ist schon so ein Signal, was man einfach setzt, was mir in dieser Caleb-Arbeit überhaupt, in dieser Lebensrechtsarbeit ganz wichtig ist. Dann sind wir auch in Schulklassen gewesen, wir machen Jugendstunden, wir versuchen jeden Monat einmal in unserem Wohnzimmer so ein Teenie-Tee-Treff zu machen, wo wir mit den Jugendlichen, jetzt vor allen Dingen Lothar auch, dann, weil es viele Jungs sind, über diese Themen auch spricht, immer in der Kombination mit der Bibel, was sagt die Bibel dazu. Wir werden jetzt auch selbst bei der Landesgartenschau in Oranienburg, die im Moment gerade stattfindet, ja, einen Stand haben. Wir waren beim Stadtkirchenfest jetzt am vergangenen Sonnabend. bei der Ju-Messe in Berlin, beim Kirchentag. Das sind so Öffentlichkeitssachen, die wir sehr unterstützen bzw. selber auch mitmachen. Und natürlich die Gespräche, die auch so anlaufen, die kommen einfach per Telefon oder per Brief oder per Mail, wo uns Leute um Rat und Hilfe fragen. Und dann versuchen wir immer dahin auch zu vermitteln, wenn die nicht in unserer Umgebung sind, wer kann helfen in ganz Deutschland, und dass wir wie so ein Netzwerk auch sind und da weiter die Leute an die Leute vermitteln, wo sie Hilfe finden können.
Herr Dehn, können Sie noch etwas dazu ergänzen oder war das jetzt vollständig?
Die Frau hat schon ganz viel davon gesagt, was wir alles so tun. Wir waren beim katholischen Jugendtag in Berlin, haben dort Workshops gehalten zum Thema Sexualität. Auch hatte ich jetzt die erste Anfrage zum Thema Ehe und Verhütung von einer Gemeinde, die zu dem Thema ins Gespräch kommen wollten. Also das ist so alles, was Öffentlichkeitsarbeit ist, ist ein Teil von dem, was wir tun. Aber wie gesagt, die anderen Dinge, die sind natürlich auch, wir haben so ein Jugendheft, das jetzt immer wieder gedruckt wurde für junge Leute, die Printmedien und die Rundbriefe, all das sind alles so Bausteine, Mitgliedertreffen, wo man helfen kann. Natürlich hilft Caleb auch mit ganz praktischer Hilfe für Schwangeren vor Ort im Lande mit Kontaktstellen, wo die Leute direkt zur Beratung kommen können, wo ausgebildete Beraterinnen da sind, die ihnen dann gerade in der Zeit, wenn sie so schwierig ist, die Schwangere in Not, sage ich immer, wenn die Schwangeren in Not sind und die Väter in Not und die Mütter in Not sind, dass man ihnen dann Mut zum Leben macht.
Eine persönliche Frage, Familie Dehn, möchte ich Ihnen noch stellen zu Ihren Kindern. Sie sagten, Ihr Sohn wäre auch betroffen und eventuell noch andere Kinder, was aber nicht klar ist. Und wir hoffen doch auch, dass es nicht so ist. Aber wie geht Ihr Sohn denn damit um? Sagt er manchmal, Mensch, jetzt habe ich auch so eine schwere Krankheit, das hättet ihr doch vorher wissen müssen. Mein ganzes Leben ist dadurch jetzt schwerer und auch ich kann wieder Kinder bekommen, die diese Krankheit haben. Oder wie geht er damit um? Haben Sie manchmal Angst, dass er Ihnen sowas vorwirft? Oder steht das völlig außer Frage?
Also das Gute bei dem Großen ist, der ist inzwischen 19. So hoffe ich auch, dass, sag ich mal, die Sturm- und Drangzeit, was Pubertät anbetrifft, bei ihm ja dann fast vorbei ist. Er ist also ein ganz ausgeglichener und ruhiger Sohn von unseren 5, und der ist ganz er trägt es. Die sind ja heute viel fitter im Internet und informieren sich da, was ich an mancher Stelle gar nicht mache, weil ich manchmal auch sage, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, so nach dem Motto. Und er weiß damit sehr wohl umzugehen, wie gesagt, weil er ja auch dieses Jahr ja die erste Operation hatte. Es kam bis jetzt noch wirklich, muss ich sagen, keine Vorwürfe in dieser Richtung. Für ihn hat es, muss ich sagen, sogar im Moment ein Leben, also was jetzt für sein Leben Auswirkungen hat, ist, dass er ausgemustert worden ist daraufhin. Und wenn er nächstes Jahr das Abitur fertig macht, wir sind jetzt auch gerade auf der Suche nach seiner Ausbildungsstätte, dass er so nach dem Abitur dann gleich anfangen kann mit dem Studieren. Also das, wie gesagt, was manch einer jetzt als negativ sieht, natürlich ist diese Krankenhauszeit für ihn auch nicht jetzt schön gewesen, vor allen Dingen, weil er viel Schule versäumt hat. Aber vielleicht ist es dann wiederum für ihn zum Vorteil, wo er sagen kann, ich weiß jetzt wenigstens, da geht mein Weg weiter. Ich muss jetzt nicht gucken, mache ich einen Zivildienst oder gehe ich zum Bund. Also da merke ich schon wieder, dass Gott manche Dinge, die viele als negativ sehen, wenn wir damit ganz getrost umgehen, und das kann ich im Moment, denke ich, von ihm so sagen, das tut er, und er wirkt auch auf viele andere als derjenige, der wirklich damit ganz getrost auch das weitervermittelt, so dass er das trägt, was er gerade da erfahren hat als Krankheit. Und das, finde ich, ist sehr ein positives Signal, gerade er als Großer jetzt auch an seine jüngeren Geschwister. Und ich bin Gott ganz dolle dankbar, dass es der Zweite nicht hat. Und der Dritte fragt dann immer schon, Mutti, wann bin ich dran mit dem Test oder so. Und wir machen das immer, versuchen das nach der Konfirmation zu machen. Die war gerade bei unserem Dritten jetzt, und wir werden dann bestimmt im nächsten Jahr mit den Ärzten der Charité darüber reden, weil diese Krankheit, diese ersten Symptome oder so, sagt man eigentlich in der Pubertät oder dann erst auftreten und dann sollte man auch erst anfangen. Man muss natürlich wissen, dass wenn man einmal in dieser Mühle drin ist, wenn man es dann hat, ist natürlich dann erstmal, wie gesagt, der Terminkalender mit diesen Arztterminen dann auch voll. Aber das lassen wir ganz getrost auf uns zukommen dann. Ja.
Eine letzte Frage, eine abschließende Frage. Was wäre denn Ihr größter Wunsch, wie die Gesellschaft, wie wir alle uns vielleicht verändern sollten, unser Denken ändern sollten, vielleicht die Politik auch ihr Handeln ändern sollte, damit alle Menschen sich willkommen fühlen können und wirklich alle Menschen, egal wie gesund oder eben nicht sie sind, hier auf der Erde ein lebenswertes Leben führen können?
Oh, das sind große Wünsche. Natürlich ist der erste Wunsch da, dass man wirklich sagt, dass die Frauen, die schwanger sind und die wirklich wenn sie sich geborgen fühlen und so, das fängt ja schon damit an, dass man wirklich eine Mutter, wenn die weiß von ihren Freundinnen oder so, da ist eine Behinderung mal aufgetreten und ständig hört, kriegt diese Mutter, na, das musste doch nicht sein, das hättest du doch verhindern können. Mit solchen Worten oder auch mit Sätzen wie na, Hauptsache gesund. Damit hat man uns zum Beispiel auch sehr weh getan. Hauptsache gesund, denn wir wussten ja, dass letztendlich da unsere Kinder zwar gesund sind, dass vielleicht Händchen, Füßchen alles dran ist, aber dass sie trotzdem Genträger, also dieses Gendefekt haben. Mit solchen Sätzen machen wir auch unsere Gesellschaft ein Stückchen kaputt. Und kinderfreundlich heißt für mich zu sagen, Hauptsache geliebt. Und wenn wir alle Kinder, alle Menschen um uns rum so nehmen, wie sie sind, mit ihren Macken und mit ihren begrenzt sein auch in dem Augenblick, dann signalisieren wir schon herzlich willkommen. Und das wünschte ich mir und von der Politik natürlich, dass man nicht immer ständig bohrt, wie gesagt, von den Krankenkassen, Versicherungsabschlüsse und alles macht, nur der normale, gesunde Mensch zählt noch. Das geht ja hinterher bis in die ganze Bioethik-Sache rein, es geht nach Selektion, es fängt im Prinzip ja auch schon an, selbst bei der künstlichen Befruchtung, dass man dann ja hinterher guckt, Präimplantationsdiagnostik macht, welches Kind nehmen wir denn jetzt, welches ist gesund, dass wir da, Gott hat Leben geschaffen und wenn er es schafft, dann hat er mit diesem Leben was vor. Und wenn wir uns da eigentlich als Menschen zurücksetzen würden mal und nicht Gott spielen wollen, ich denke, dann wären wir schon familienfreundlicher. Und ich weiß bloß nicht, ob diese Wünsche nicht in unserer Gesellschaft, wo eben alles nach Geld guckt, nach Macht und das Perfekte, dass viele Frauen darunter leiden an diesem auch Schlankheitswahn, alle müssen aussehen wie Barbie-Puppen, ob man da wirklich in dieses Rad reingreifen kann noch. Ich denke mal, das, was wir tun können, ist wirklich ganz praktisch zeigen, wie wir es vor Ort machen. Und dieser Wunsch wird immer da sein. Aber ich glaube, das Paradies, das, was uns Gott, das wird es wirklich erst hinterher geben bei unserem Vater im Himmel. Das dazu ist diese Geschichte hier mit den Menschen, die ja wirklich dieses Geld streben. Und im Moment, man sieht es ja auch gerade, was Wirtschaftskrise alles angestellt hat, ganz traurig ist. Und da ist mir ganz wichtig immer, dass wir die Familien, auch was Caleb machen kann, stärken. Und wenn die fröhlich und gerade wenn die Ehen auch, wenn wir als Ehepartner wieder versuchen zu zeigen, es ist, dass wir treu sind und treu bleiben können und dass wir das einfach ausstrahlen auf andere und dass andere dadurch Mut bekommen, was ihr geschafft habt, das wollen wir jetzt auch versuchen auch zu schaffen, sich auch Hilfe annehmen können. Also wir können auch immer wieder nur dafür oder dazu Mut machen, dass man sich immer, wenn Probleme da sind, die muss man nicht alleine bewältigen. Es gibt so viele auch Ehetherapeuten und wir haben auch ganz viel Kontakt mit Ruth Heil, die auch so viele gute Ehebücher geschrieben hat, dass man sich einfach Hilfe holt. Wir müssen nicht alleine alle Probleme durchwälzen und dann ist schon ein Stückchen viel gewonnen in dieser Gesellschaft.
Dankeschön. Herr Dehn, ein letztes Schlusswort an Sie, bitteschön.
Auch wenn wir uns von der Politik und von der großen Gesellschaft manches wünschen können, was wir jetzt nicht denken, dass es sich gleich so umsetzen kann, können aber doch alle Zuhörer bei Radio Horeb und ich sage mir selber auch immer wieder sagen, das größte Wunder ist, dass wir dass wir mit Gott zusammen leben können und dass er uns unendlich lieb hat, jeden Einzelnen, und dass er für jeden einen wunderbaren Plan hat, egal wie es jetzt momentan aussieht. Und da gibt es ein Geheimnis, was mir nochmal klar geworden ist, als ich gerade 45 geworden bin, dass eigentlich mein Leben ohne Gebet, weiß ich nicht, wie es geworden wäre. Und dass die Beziehung zu Gott, die lebendige Beziehung, dass man mit ihm redet, wie mit einem Freund, dass man betet, ohne aufzuhören, steht im Thessalonicher Brief, dass wir, wenn das jeder an seinem Platz, an seinem Ort, dann wird er Wunder erleben, nicht nur so wie wir, sondern jeder persönlich, der mit Gott lebt.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Familie Dehn, für diese Sendung und danke auch für die Offenheit, mit der Sie aus Ihrem eigenen Leben berichtet haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Informationen zu dieser Sendung wie immer bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 0775 25 25 25. Sie können sich die Sendung auch aus dem Internet downloaden als Podcast unter www.horeb.org oder eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst in Immenstadt mit der Telefonnummer 0700 75 25 75 20.